Ihr kennt den gut, oder? Das ist der, der so spontan einmal auf dem Wasser gelaufen ist, aber auch brutal seinen Herr verleugnet hat. Das ist der Verräter, der rehabilitiert, der Apostel, der Seelsorger, der Kirchenbauer, der Märtyrer. Und sein Herz ist schwer. Er weiß, dass der römische Kaiser Nero behauptet, Christ gegen Rom anzündet. Und Jerusalem werden Treffen von den Christen mit Gewalt aufgelöst. Christen werden gejagt, verfolgt und auch umgebracht. Und das geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Und dem Petrus tut das weh. Und er überlegt sich die Situation. Er sitzt da vermutlich, wo er dann anfängt zu schreiben, selber in Rom. Und irgendwann greift er zur Feder und fängt an zu schreiben. Er schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Siebenhundert Jahre, nachdem der Petrus das geschrieben hat, ist eine dunkle Zeit in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Region. Die Bibel steht auf dem Index, das heisst, wer sie liest, ist kriminell. Kann angeklagt und vor Gericht geschleppt werden. Es gibt da aber einen Händler, der immer wieder in die Region reinfährt, mit seinem Wagen, mit seinem Pferdewagen. Und er versteckt immer wieder Bibeln unter seinen Waren, transportiert die Bibel so in die Region und verteilt sie dort. Irgendwann zügelt er selber in das Gebiet hinein und fängt an, Hauskreis zu gründen. Und dort lesen sie die Bibel miteinander, dort beten sie miteinander. Und es gibt einen Kreis um den anderen, immer mehr. Und dann regiert der Staat. Hunderte von diesen Frommen werden verhaftet und von diesen Hunderten werden 90 auch verurteilt und unserem Bibelverteiler sogar zum Tod. Er wird gefoltert, dann wird er erhängt und am Schluss auch gerade noch verbrannt. Von dem soll nichts mehr um sein und zurückbleiben. Und jetzt frage ich euch, in welchem Unrechtsstaat ist das passiert? Was meinen da? Sagt einfach etwas. Gute Idee, ist es aber nicht gewesen. Ist auch nicht gewesen. Noch ein dritter Vorschlag. Yes, es war in der Schweiz. In Luzern hat Jakob Schmidli, man hat ihm einfach den Sulzig Jocki gesagt, weil sein Hof irgendwie der Sulzig war, der hat frei und mutig an Jesus geglaubt. Und der ist im Jahr 1747 hingerichtet worden im Galgenwäldli bei Emmenbruck. Man kann heute, dort noch gibt es noch so eine Gedenktafel an ihn, man kann die anschauen. Warum erzähle ich euch das? Weil für uns heute Glaubens- und Religionsfreiheit, das ist so selbstverständlich wie so das Amen nach dem Betten oder wie der Kaffee nach dem Mittag. Gell? Das ist so normal, dass wir das haben. Da können wir sagen, es ist nicht normal. Um Religions- und Glaubensfreiheit musst du kämpfen. Die muss man verteidigen. Man muss wissen, dass das ein grosses Recht ist, ein ganz, ganz wichtiges Recht, wo eigentlich nur in einer Demokratie gut funktioniert. In all diesen autoritär regierten Staaten ist genau das, dass die Demokratie nicht mehr eingehalten wird und gleichzeitig eben auch Freiheitsrecht nicht mehr. Das gehört wie zusammen. Und das ist das, wo wir uns müssen dafür einsetzen. Man muss die Religionsfreiheit verteidigen. In vielen Ländern wird sie genauso missachtet wie zum Beispiel der UNO, Artikel 18 aus der UNO-Menschenrechtserklärung. Der sagt, jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung zu bekennen. Das ist das Recht. Und dann sage ich euch diese Karte da. Und dann seht ihr die rot oder orange markierten Länder. In all diesen Ländern gilt eigentlich der UNO-Artikel 18 auch. Aber wird halt nicht eingehalten. In diesen Ländern herrscht Verfolgung von Christen. Zum Teil aber auch von anderen religiösen Minderheiten. Christen sind weltweit die meist verfolgte Glaubensgemeinschaft. Die Zahlen sind vielleicht auch ein bisschen Schätzungen, aber es sind bis zu 380 Millionen, sind schlicht und einfach zu viel. Und ich möchte euch vorstellen, hinter diesen Zahlen steht ja immer ein Gesicht. Das stehen doch Menschen. Das stehen Väter, Mütter und Kinder. Die Zahl ist viel, viel zu gross. Zwischen im November 2023 und im Oktober 2024, also im Laufe von einem Jahr, sind auf der ganzen Welt 4.470 Christen umgebracht worden. Und sie erleben Ausgrenzung, Diskriminierung, falsche Anklagen, Gewalt, Vertreibung oder sogar den Tod. Einzig darum, weil sie an Jesus glauben, den Friedefürst glauben. Einzig darum werden sie verfolgt. Und diesen Sonntag widmen wir Ihnen. Ich gratuliere euch, dass ihr diesen Sonntag so macht. Der Apostel Paulus, der zeichnet wirklich das Bild, das vorher schon mal gesagt wurde, von dem Lieb Jesu. Im ersten Korintherbrief. Also, er malt uns einen Körper vor Augen und sagt: Schaut, ihr seid alle ein Teil von dem Körper. Ihr miteinander bildet den Körper. Und ihr wisst es ja selber: Ich bin letztens Nacht später noch im Schlafzimmer. Meine Frau hat schon geschlafen. Ich laufe in das. Ich mache kein Licht, oder, dass sie nicht verwacht. Ich laufe in das Zimmer rein und hau mit dem Zechen voll ins Bett rein, oder, in den Fuß vom Bett. Und wir haben keine runden Füße am Bett. Wir haben eckige. Das tut grausam weh. Und es ist interessant, was dann bei mir passiert ist, hat unten grausam wehtun, aber eigentlich hat es mir ein bisschen die Seele rein wehtun, weil ich ja meine Frau nicht wecken. Und genau dann passiert es. Und das gibt einfach Reaktionen. Wenn es irgendwo da kneift und zwackt, dann hat es halt Auswirkungen auf den ganzen Menschen. Und das ist das Bild, das Paulus zeichnet. Er sagt, ja, aber wenn dort hinten ein Teil leidet, dann tut es euch im Fall auch weh. Und das ist der Teil, den wir eigentlich verdrängen wollen. Wir wollen nicht, dass es uns auch weh tut. Gell? Das ist so. Und trotzdem ist es ja eine Realität. Denen tut es weh, es trifft eben uns auch, ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Der Leib Christi, vielleicht verstehen wir es besser auf Neudeutsch, der Body of Christ oder Corpus Christi. Das ist etwas Heiliges. Das ist heilig. Die Familie von Gott, die geht durch alle Denominationen und Konfessionen. Quer durch. Das sind die, die Jesus glauben. Es ist da ein geistlicher Leib beschrieben, ein Leib von Rausgerüften, von Berufenen, von Hoffnungsträgern und von Zukunftsmenschen. Und an dem Satz richtet C.S. auch eigentlich seinen Auftrag aus. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. In einem Dorf in Südindien lebt Dienzi, eine Mutter von ein paar Kindern, ich weiß gar nicht mehr viel. Die hat zusammen mit ihrem Mann, einem Amar, eine Gemeinde gegründet, eine Kirche gegründet, eine kleine Kirche gegründet, etwa vor 15 Jahren. Und die treffen sich jeden Sonntag zum Gottesdienst. Heute sind es etwa 50 Leute, die sich treffen. Aber vor einiger Zeit haben angefangen, die hinduistische Umgebung geschürt von der politischen Partei, die im Moment an der Macht ist. Die sind unterwegs mit Jugendgruppen und ihre Parolen skandieren. Sie probieren die Menschen wirklich auf ihre Seite zu ziehen und Druck zu machen. Auf alles, was nicht irgendwie Hindu ist. Das ist alles fremd, das gehört nicht mehr auf Indien, gell? Das wollen wir nicht mehr, sagt der Präsident selber. Und in Indien gibt es ja viele Christen und die hören das von ihrem eigenen Präsident, der sagt, ich will eigentlich, dass Indien nur noch hinduistisch ist. Alles andere gehört gar nicht da an. Die hören das und sagen, ja, ich bin ja da geboren, ich bin da als Christ geboren. Und jetzt sagt mein Präsident, ich gehöre nicht da an. Aber das passiert dort immer mehr, der Druck in Indien steigt. Also bei dieser Jensi haben die Extremisten angefangen, Christen, wenn sie auf dem Weg in die Kirche sind, zu bedrängen. Sie haben sie wollen stoppen, sie wollen sagen, hey, da gehen sie nicht mehr hin. Sie haben angefangen, Steine auf sie werfen. Sie haben wollen die Gemeinde, die Kirche kaputt machen. Die Jensi und der Amar haben Todesdrohungen bekommen. Sie sind aufgefordert worden, ihre Kirche zu schliessen, aufzugeben. Geht auf, hört auf. Aber die haben weitergemacht. Und die haben ihren Glauben weitergelebt. Sie haben ihren Glauben weitergeteilt. Die Jensi leitet jede Woche ein Gebetstreffen. Da kommen immer mehr Frauen. Und dann am 3. November, das letzte Jahr, an einem Sonntag, ist es passiert. Der Pastor Amar und seine Familie bereitet sich in der Kirche auf den Gottesdienst vor. Sie waren früher noch dort und alles vorbereitet. Da knallt die Türen auf. Eine Gruppe von jungen Männern mit Knüppel in der Hand kommt rein und schlägt alles, was ihnen im Weg steht, einfach kurz und klein. Zuerst einmal die Menschen, die dort waren, egal ob Kind oder nicht, sie haben alle zusammengeschlagen und am Schluss noch das Mobiliar. Das hat nachher nicht mehr so schön ausgesehen wie eure Stühle da. Das ist die Einzige. Blind vor Wut haben sie auf das Kind geschlagen, auf den Vater, auf die Mutter. Und sie ist schwer am Kopf getroffen worden. Und nachher haben sie noch den ganzen Versammlungsraum demoliert. Die Einzige und ihre Familie, die sind nicht nur körperlich verletzt worden, die sind auch traumatisiert von dem Erlebnis. Die haben Angst. Und dazu kommt noch der grosse Sachschaden und sie leiden und sie brauchen Hilfe. Die leiden jetzt eben. Was machen jetzt wir mit dem? Und unser Lokalteam hat das erfahren von dem Vorfall. Sie haben die Familie besucht, sie haben ihnen Hilfe zugesagt und sie haben auch angefangen, Pastoren, es gibt ein Pastorennetzwerk dort in der Gegend, die haben sich zusammengesetzt. Und unsere Juristen sind mit denen zusammengehockt und sie haben überlegt, was machen wir jetzt? Täter sind ja eigentlich bekannt, man hat gewusst, wer das war. Was machen wir jetzt? Schweigen wir oder pochen wir auf unser Recht? Und so haben die diskutiert miteinander und sie haben dann entschieden, wir klagen die Täter an. Und sie sind juristisch beraten und begleitet worden. Und der Fall ist tatsächlich, die Täter sind vor Gericht gestellt worden. Die Jensi aber, die müssen in eine Spezialklinik. Die ist heute noch nicht zweg, die ist heute noch in Behandlung. Und wir haben gesagt, wir begleiten jetzt die einfach und wir unterstützen sie weiterhin, bis sie wieder gesund ist. Und dann hat unser Team da in Indien wo es ja darum geht, um Hilfe und was sollen wir machen und was kann man machen und so. Dann haben die am Schluss gesagt, wir schauen dieser Familie, aber sagt doch euren Leuten da, dort zu Hause, sie sollen für die Enzi beten. Sagt das doch euren Leuten da im Westen und das gebe ich euch jetzt weiter, ja. Der liebe Christi leidet. Und wo ein Teil leidet, leidet alle mit. Und natürlich, es gibt auch viele Wunder. Gell? Da passieren Wunder. Da gibt es Regionen, Gebiete auf der Welt. Da sind geistliche Aufbrüche im Tun. Da passiert etwas. Da kommen Menschen zum Glauben. Und es ist natürlich gut, von Wunder können erzählen, aber es gibt eben auch das andere, das Schwere. Dort, wo man wirklich herstehen muss und sich solidarisch erklären und Menschen helfen. Im Aufbruch hinein gibt es immer auch Schweres. Und diese Leute darf man nicht vergessen. Ich zeige euch hier ein Video aus Pakistan. Hi. Genau, danke. Ein Mob greift in einer grossen Stadt in Pakistan ein ganzes christliches Quartier an. Am Schluss waren es über 20 Kirchen, die sie so geplündert haben. 500 Häuser von Christen sind zerstört, angezündet worden. Hab und Gut hat man auf die Straße gerührt. 2000 Menschen sind vertrieben worden. Sie haben sich irgendwo im Wald versteckt und gewartet, bis das alles vorbei war. Ich kann euch sagen, die hier angegriffen haben, die haben nicht unterschieden zwischen Baptisten und Katholiken und Heilsarmee und was dort alles. Dort gibt es alles. Die unterscheiden nicht. Die kennen die Kirchengeschichte nicht. Die kennen auch die Theologie nicht. Denen langt es, dass irgendjemand ein Kreuz trägt oder das Kreuz irgendwo an einer Wand hängt. Das ist christlich. Das gehört nicht da an, das greifen wir an. Das ist eine Botschaft, die uns die Verfolgkirche, denke ich, weitergibt. Dann, wenn es wirklich eng wird, dann, wenn grosser Druck kommt, dann spielen gewisse Sachen einfach keine Rolle mehr. Dann geht es nur darum, solidarisch zu sein miteinander und den Leib, den einen Leib, zu verteidigen. Einen Tag darauf waren unsere Partner vor Ort hier in Charanwala. Sie haben Ärzte mitgenommen, medizinisch geholfen, denen, die verletzt waren. Man hat Lebensmittel verteilt, weil die haben nichts mehr gehabt. Und man hat ihnen dann geholfen, dass sie ihre Häuser wieder können, renovieren und neu einrichten. Gleichzeitig haben wir auch Anwälte eingesetzt, die sich dafür stark gemacht haben, dass die Täter vor Gericht kommen. Es ist jetzt 2 Jahre her. 2 Jahre lang haben die Anwälte gekämpft für das Recht, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Und nach 2 Jahren haben sie jetzt gemeldet, wir können nichts mehr machen. Die Gerichtstermine sind laufend immer wieder rausgeschoben worden. Und am Schluss hat es gesagt, wir machen gar nichts mehr. Man kann sagen, es ist eine Niederlage. Aber man kann nicht sagen, man hat es nicht probiert, es auf das Recht hinzuweisen. In vielen Ländern sind Diskriminierung und Verfolgung von Christen in der Gesellschaft integriert. Das gehört dort, wie das ist dort normal. Die werden systematisch ausgrenzt. Man verweigert ihnen höhere Ausbildungen, höhere Schulen. Man gibt ihnen keinen Zugang zu guten Jobs. Man findet, Christen sind wie geschaffen, zum Kanal reinigen und WC putzen und Strassenränder fegen. Aber für mich brauchen wir die nicht. Und man behaltet sie gefangen in einem schikanösen Kreislauf, wo sie gar nie rauskommen. Ein Kreislauf aus Armut und Gefährdung. Jesus hat einmal selber über seinen Auftrag in der Welt gesagt: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das ist natürlich geistlich zu verstehen, ich weiß es. Aber immer wieder, wenn ich unser Vater bete, dann kommt dort der Satz, der heisst: Dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auch auf der Erde. Auch auf der Erde soll da, wo im Himmel ist, da, wo mal so wird sein, geschehen. Und ich bin überzeugt, wir sollen in diese Richtung vom Himmel her denken, da und auf der Erde her, auf das Ziel her leben und handeln und uns einsetzen. Gerechtigkeit, Gefangene befreien, für Gerechtigkeit einsetzen. Gute Botschaft bringen, das gehört einfach alles zusammen. Wir denken vom Himmel her und dann handeln wir mit Liebe zu den Menschen. Und wir können Gefangene befreien. Wir können die, die in Schulden gefallen sind, freikaufen. Wir können Versklavte befreien. Das ist möglich. Ich gebe euch drei Beispiele. Das ist ein Bild aus Pakistan. Da leben Tausende von christlichen Familien auf Ziegeleifabriken. Sie machen Ziegel von Anfang bis am Schluss alles von Hand. Sie müssen ein bestimmtes Tagesziel an Ziegel erreichen. Wenn sie es nicht erreichen, wird ihnen der Karg, den sie sonst schon haben, gekürzt. Und weil sie das Ziel kaum erreichen, müssen Kinder mitschaffen. Es sind ganze Familien, die mitschaffen. Wenn die krank werden und die Frau muss ins Spital, dann müssen sie Cash zahlen für die Behandlung. Sie haben das Geld nicht. Was machen sie? Sie gehen zum Firmenbesitzer, zum Chef und sagen: Hey, ich brauche Geld, ich muss ins Spital mit meiner Frau. Der gibt das Geld gern. Die Leute verschulden sich für jede Schulenform, die sie müssen zahlen und so weiter. Der Schuldenberg wächst. Wir haben die Familie getroffen. Dort sind sie drei Generationen in dieser Schuldknechtschaft gefangen. Und die Kinder haben keinerlei Perspektive, aus dem Kreislauf rauszukommen. Ich kann euch sagen, das tut einem weh, wenn man selber vier Kinder hat und 9 Enkel. Und dann die Kinder siehst, die nicht mehr in die Schule können. Sie können nicht mal lernen, lesen und schreiben, geschweige denn rechnen, wie sie Ziegel machen müssen, weil sie Schulden haben und der Chef schon schaut, dass die Schulden nie abzahlt werden können. Wir haben Menschen gefunden, viele Menschen, die die CSU unterstützen, und sagen: Ich gebe euch Geld, kauft so die Familien frei. Und das passiert. Wir haben schon über 90 so Familien freikauft. Denen schauen wir, dass sie nachher ein eigenes Business aufbauen können. Lokal anpasstes Handwerk oder irgendetwas, das dort funktioniert, dass sie zu Geld kommen. Die Kinder können wieder in die Schule und sie können wieder regelmässig in die Kirche. Die blühen auf, die Menschen. Man kann Menschen befreien. In Indien sind Hunderttausende und viele von denen sind junge Christinnen und Christen. Die werden verkauft von Menschenhändlern. Die werden auf dem Land eingesammelt, weil sie bitterarm sind und kein Geld haben. Und da kommen irgendwelche Typen und ziehen die Leute über den Tisch und die Jungen gehen mit. Und in der Stadt werden sie dann verkauft an irgendjemanden, der sie dann braucht. Wenn sie Glück haben, wollen sie einfach nur Haushalt machen. Wenn sie Pech haben, machen sie Haushalt und Sex und weiss ich was alles auch noch. Die sind Gefangene. Und man kann die befreien. Wir haben ein Team in Indien, das sich spezialisiert hat, zusammen mit der Polizei, so junge Menschen aufzuspüren und rauszuholen. Es ist möglich. Es ist möglich. Das ist eine Frau im Sudan, Südsudan. Die war Sklavin über 20 Jahre. Und wir haben sie befreit. Wir haben einen Weg gefunden, wie man Sklaven aus dem Sudan kann aus der Sklaverei rausholen kann, ohne Geld. Ich erzähle euch gerne nach Armee, vielleicht nach dem Gottesdienst. Ich sage euch auch, was in diesem Sack drin ist. Das ist nämlich der Sack, wo die befreiten Sklaven überkommen, wenn sie wieder im Südsudan zurück sind bei ihren Familien. In diesem Sack ist alles, was ihnen hilft, um Selbstversorgung aufbauen und selber leben können. Es braucht so wenig, weil dort die Leute sind, die leben so einfach. In diesem Sack ist alles, was sie brauchen, um selber leben können. Geiss, der ist ein Geiss, der gibt Milch. Aber die habe ich heute nicht mitgenommen. Gell? Hey, das ist etwas Faszinierendes, was da abgeht. Und man kann sich mit dem auseinandersetzen. Viele von denen sind Christen. Die sind im Krieg vor 20 Jahren, im Sudan-Krieg, als Kriegstaktik gefangen worden aus dem Süden. Raubzüge von arabischen Reitern haben die geholt. Zu Zehntausenden. Und die leben heute noch als Sklaven. Ohne Recht. Ohne irgendetwas. Und es gibt Wege, die zu befreien. Ja, die Welt ist ein unsicherer Ort, gell, wenn wir ehrlich sind. Die Welt ist schon ein unsicherer Ort. Und wir brauchen Hoffnung, um da drin können existieren. Wir brauchen alle Hoffnung. Aber nicht so eine, morgen ist vielleicht nicht mehr so kalt wie heute Hoffnung. Nicht so eine. Eine Hoffnung, die lebt, die existiert, wo du weißt, das ist, da kannst du dich dran heben, da ist fester Boden, wo du drauf stehst. Wir brauchen eine Hoffnung, die einen Grund hat und die zumindest im Chaos verhebt. So eine Hoffnung brauchen wir. Und darum gehen wir jetzt wieder zurück zum Petrus. Der ist ja immer noch am Schreiben von seinem ersten Brief. Er will leidende Christen Mut machen. Ja, was schreibe ich denn jetzt? Wie mache ich denn jemanden Mut, der so im Elend hockt? Was schreibe ich denn jetzt? Die Gedanken hat er gehabt, als er da am Schreiben war für die angefochtenen Gemeinden in Kleinasien. Wie macht er das? Woher nimmt man das Wort, um nicht nur theologisch korrekt, sondern auch in der Situation in hilfreich zu sein? Gell? Das ist ja eine Herausforderung. Und der Kerngedanke von Petrus war, das Vertrauen in Auferstandene ist immer grösser als jedes erfahrbare Leid. Das war sein Kerngedanke. Von dem aus hat er geschrieben. Das Vertrauen in Auferstandene hat mehr Kraft als erfahrene Leid. Und so zählt Petrus dann Gründe auf für die Hoffnung, die er ja als lebendige Hoffnung bezeichnet hat. Er schreibt: Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Dann tut der Tinte nochmal, also der Vater hat nochmal die Tinte dünkeln, überlegt nochmal. Und dann schreibt er weiter: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereit hält. Und jetzt schafft es der Petrus in 3 Vers, zugegeben, ziemlich langer Vers, 7 grundlegende Worte zu formulieren. Er sagt in diesen 3 Vers: Gott hat dich gewählt, du gehörst zu ihm, du gehörst im Fall zu niemand anderem. Du bist frei in mir. Gott hat dich gewählt, du gehörst zu ihm. Er sagt, Gott hat dieses Problem, von der Schuld gelöst. Er hat dein Problem, dass du mir immer wieder den Rücken zukehrst und selber deine Wege gehen willst. Das Problem hat Gott gelöst. Und Gott erfüllt dich mit neuem Geist. Er erfüllt dich mit Gnade und Frieden. Und Gott begegnet dir mit grossem Erbarmen. Nicht mit den strengen irgendwie Routen oder weiss ich was. Gott begegnet dir mit grossem Erbarmen. Gott schenkt dir ein neues Leben. Das Alte wird vergehen, aber ich schenke dir ein neues Leben, ein unvergängliches neues Leben. Und Gott erfüllt dich mit einer lebendigen Hoffnung und Gott schenkt dir auch eine Zukunft. 7 Wahrheiten in 3 Versen. Gewaltig. Das führt Petrus denen vor Augen, die Verfolgung, Unterdrückung und die in Not sind. Und er sagt, selbst wenn alles drunter und drüber geht, Gott trägt dich immer noch. Gott trägt dich immer noch. Er gibt dir Hoffnung und deine Zukunft ist sicher. Und das sagt er eben auch zu uns. Und ich bin Christen in der Verfolgung begegnet und ich denke da, wie könnt ihr überhaupt noch glauben? Die sind x-mal zusammengeschlagen worden. Einer ist verprügelt worden und der hat dann mitten auf eine stark befahrene Straße gerührt, in der Hoffnung, der wird überfahren, hat aber überlebt. Ich habe mit dem können reden und gesagt, ja, du, jetzt bist du mal ehrlich, was macht da mit deinem Glauben? Und dann sagt er, ja, also, es ist natürlich schon nicht so, dass verprügelt werden und auf die Straße gerührt werden angenehm ist. Aber in all dem hinein ist mein Glaube nicht schwächer, sondern stärker geworden. Und ich schaue ihn so an und denke, wow, wie kannst du das? Aber offenbar ist es möglich, in dem Druck hinein zu erleben, dass Gott einem dann genau auch noch trägt. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die sie, die die Verfolgten uns mitgeben. Am 7. November haben sich in Bern Vertreter von allen Schweizer Kirchenverbänden, allen, also von Katholiken, Reformierten, Freikirchen, Christkatholiken, allen, haben sich getroffen und sie haben sich solidarisch erklärt und gesagt, wir helfen jetzt gemeinsam den leidenden Christen und wir dienen denen. Und ich glaube, die verfolgte Kirche hat es geschafft, etwas zu machen, was man bis jetzt nicht geschafft hat. Sie haben es geschafft, die Kirchenverbandsleiter auf eine Bühne zu bringen. Und sie sind eins im Punkt, wenn es um Verfolgung der leidenden Kirche geht. Die Frage ist ja, was können wir da eigentlich machen? Ich denke, man kann viel mehr machen, als man meint. Wir können uns informieren. Und CSI gibt das Monatsheft raus, wo eben so Geschichten drin geschildert werden, wo Menschen Verfolgung erleben. Informieren und man kann sich dann das ein bisschen aufs Herz legen lassen, also solidarisieren mit den Verfolgten. Man kann helfen, man kann Gefangene befreien, das habe ich euch vorher ein bisschen geschildert. Und man kann eben so Arbeiten unterstützen. Und das Wichtigste ist tatsächlich, man kann beten. Und es ist ja immer die Frage, ja, beten, oder? Ich weiß schon, dass man das sollte, aber ich vergesse es immer. Es gibt so viel anderes, wo man auch noch beten sollte. Ich habe vor 2 Jahren mal bei uns in der Kirche einen Tipp gegeben, wie man an die Verfolgten auch noch denken zum Beten. Und 2 Jahre später ist jetzt wirklich ein junger Typ auf mich zugekommen und hat gesagt, Rolf, das war so praktisch gewesen, ich mache das jetzt. Ich habe gesagt, was machst du? Du hast doch gesagt, wann dass man soll für die Verfolgten beten. Ich habe einfach nicht mehr genau gewusst, was ich da gesagt habe. Dann sagt er, mal, immer nach dem Mittag, wenn ich gehe und Kaffee rauslasse, dann bete ich für die Verfolgten. Wow. So simpel. Ja. So simpel es geht, er macht es jedes Mal. Also informiert euch. Ich weiß nicht, was heute Morgen passiert ist. Erstens habe ich mein Verfahren hierher. Das kann man eigentlich fast nicht. Aber ich bin irgendwie falsch. Zweitens habe ich meine Schachtel, die ich vorbereitet habe mit dem Material. Ich weiß nicht, wo die jetzt liegt. Die ist einfach nicht im Auto. Ich habe also nichts dabei für euch. Aber kommt auf mich zu, vielleicht können wir noch ein bisschen miteinander austauschen. Man kann ein Monatsgebetsanliegen über unsere Webseite csi-schweiz.ch abonnieren, das ist gratis. Dort sind immer 4 oder 5 Anliegen, also immer ein Anliegen pro Woche, wo man für jemanden speziell beten kann. Ich kann ja, lege euch das sehr ans Herz. Wir haben auch einen aktuellen Newsletter über Ereignisse aus der ganzen Welt. Der kommt monatlich, nein, der kommt wöchentlich oder zweiwöchentlich raus. Und etwas, was jetzt dann kommt, Mahnwache, die wird da über 70 Orte in der Schweiz am 10. Dezember werden die Leute auf die Straße gehen und still, schweigend, eine halbe Stunde lang beten für die Verfolgten. Letztes Jahr waren es über 2000 Leute und es wächst laufend. Also das ist eine gute Sache. Ich kann die Band bitten, aufzukommen. Das ist der nigerianische Pastor Davel. Sein Team war am Nachmittag vom 24. Dezember dran, den Heiligen Abend Gottesdienst zu vorbereiten. Grosse Weihnachtsfeier am Heiligen Abend. Etwa gegen die 6 hat er sich auf den Weg gemacht, heim, aber es war zu spät. Sein Haus ist in Flammen gestanden und seine Frau und seine 5 Kinder sind drin verbrannt. Der Pastor Davel verliert innerhalb von einer Stunde alles. Alles. Er hat wirklich nichts mehr gehabt, außer das, was er noch am Leib, was er angehabt hat. Er selber kann flüchten. Er versucht jetzt in einer Stadt wieder auf die Beine zu kommen. Er hat sich eine Mietwohnung gesucht, er handelt mit Baumaterial und engagiert sich wieder in einer Kirche. Und wir begleiten ihn, dass er wieder auf die Beine kommen kann. Dass er seinen Glauben nicht verliert, dass er da, wo ihm Gott geschenkt hat, wirklich seine Begabung kann einsetzen kann. Der Davel hat eben gesagt, ich will nicht aufgeben. In mir lebt eine Hoffnung, die ist stärker, die kann mir niemand nehmen. Ich mache weiter. Er hat uns eine grosse Bitte mitgegeben. Sag deinen christlichen Freunden, sie sollen für mich beten. Wir sollen beten. Für die, ja, es gibt Hilfe, die Gebetsanliegen. Es gibt so Eselsbrücken, die man sich machen kann. Ich tue viel zuhause mit meiner Frau, wenn ich zuhause arbeite. Einfach kurz nach dem Mittag beten für die Verfolgten. Auch für die Hungernden, auch für die leiden. Das letzte Wort aber soll nochmal der Petrus haben, das zerstörte Haus von Davel. Der Petrus sagt, nein, er schreibt, darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen. Seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Amen. Amen.